Picasso. Ich fange jetzt wieder an. Frau Picasso.
Okay. Meine Gästin Sophia Süßmilch treffe ich heute zum ersten Mal. Seit Jahren bewundere ich ihre Arbeit. Es bedeutet mir viel, Künstlerinnen zu sehen, die einfach ihr Ding machen, sich nicht entschuldigen, ihren Raum einnehmen. Sophia Süßmilch ist multimediale Performance-Künstlerin. Viele würden sie als derb beschreiben oder als konfrontativ und radikal. Sophia Süßmilch setzt sich mit ihrem Körper auseinander. Wie der Körper von der Welt genötigt werden sollte zu funktionieren, wie sie selbst Rollen umkehrt, sich die Bedeutungshoheit darüber wieder zurückholt. Sie stellt basically überall im deutschsprachigen Raum aus und ist eigentlich schon so etwas wie eine feministische Kunstikone. Die Tatsache, solche Künstlerinnen in der Kunstwelt zu wissen, hilft mir immer wieder, weiterzumachen und durchzuhalten. Ich freue mich, dass du heute da bist.
Hello.
Hi. Wie geht's dir?
Alles gut, alles gut. In Wien, oder wie ich sage, lieber depressiv in Berlin als einen Tag in Wien.
Okay, also wir müssen wie immer die dummen Fragen als erstes klären oder die vermeintlich dummen Fragen. Kannst du mir erklären, wie bist du Künstlerin geworden?
Also, die Legende geht so, aber ich glaube, es ist keine Legende.
Die Legende von Sophia Süßmilch.
Die Legende von Sophia Süßmilch geht folgendermaßen. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, dass man Künstlerin werden kann. In der 4. Klasse, da hat mich meine Grundschullehrerin Frau Hartmann beim Abzeichen eines Rosenstrauchs gefragt, hast du schon mal darüber nachgedacht, Kunst zu studieren?
Das finde ich ultra interessant, weil wer sagt sowas so?
Also es ist komplett unverantwortlich.
Ja.
Und ich habe natürlich nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, damals konnte ich noch so ganz gut zeichnen für eine Viertklässlerin. Das hat sich dann natürlich aufgehoben, weil halt dann irgendwann kann man nicht mehr realistisch zeichnen und dann gibt man halt auf, weil man denkt, das ist halt zeichnen können.
Ja.
Wie die meisten. Dann hatte ich einen Boyfriend, der 10 Jahre älter war als ich, mit 15. Weirde Geschichte. Und der hat immer so ganz von Frauen erzählt, die so ganz toll fand. Einer 15-Jährigen. Die er ganz toll fand und die waren Künstlerinnen. Und also von einer erzählt, eine Performance gemacht hat, wo sie nackt in einer Badewanne gebadet hat auf einer Verkehrsinsel, was natürlich eine unglaublich, also jetzt so von außen gehört, eine beschissene Performance ist. Aber ich fand das so ganz, ganz toll und habe mir gedacht, so, weißt du, wie viel Mut, und fand das so Wahnsinn, dachte mir, es ist so die freieste Lebensform, die ich mir habe vorstellen können, und fand das eher so, dachte mir so, das ist das Freieste, was es gibt, ist so Künstlerin zu sein, und fand das eher so von daher, dass man so alles darf irgendwie.
Mhm.
Und ich bin ja auch im Dorf groß geworden in Bayern, das hat mich so fasziniert, diese Künstlerinnen, von denen der immer erzählt.
Aber hat er nur von Künstlerinnen gesprochen?
Nee, aber das waren so für mich diese mythischen Figuren irgendwie, diese krassen, und wenn wir irgendwie dann mal aus waren abends, dann waren dann so, ja, die ist auch Künstlerin, und ich war immer so, die sahen natürlich auch mega hot, es waren halt
ja,
Frauen,
ja.
Ne?
Ja, ja.
Und ich war halt 16, 15 und hab dann schon auch immer irgendwie so, ich fand das schon dann faszinierend auch, was man da so machen kann und wie man da drauf kommt und so, also irgendwie so auch das, was da entsteht, und fand auch natürlich das interessant, so Musikerin zu werden und so, aber kann einfach nicht so besonders gut singen und hab 7 beschissene Jahre Klavier gespielt. Von 7 bis 14. Und dann habe ich während dem Abitur...
Aber weil du musstest oder weil du wolltest?
Es war schon so, okay, jetzt dürft ihr Instrument lernen. Ich wollte Klavier lernen, aber dann hatte ich so beschissene KlavierlehrerInnen, die mir das komplett verdorben haben. Und dann habe ich immer so Panikattacken davor gekriegt, schon auch mit in der Pubertät. Und dann durfte ich mit 14 aufhören und habe leidenschaftlich zu kiffen angefangen. Für 1-2 Jahre.
Der Klavierunterricht wurde abgelöst.
Vom Klavierunterricht und Reiten wurde abgelöst von Kiffen und Sexualität, aber dann habe ich das auch wieder gelassen, beides. Auf jeden Fall habe ich dann als Facharbeit, das muss man machen, während man Abitur macht, in so einem Leistungskurs, den man hat, also das sind so spezialisierte Fächer, Deutschkunst, habe ich ein Kinderbuch gemacht. Aber so eins, was nicht so richtiges Kinderbuch war. Ich habe so Wolf Erlbruch, das ist ein Kinderbuch-Illustrator in Deutschland gewesen, den ich sehr geliebt habe. Und den habe ich auch interviewt und hat dann dieses Kinderbuch gemacht, schon mal so ein bisschen geschaut, wie ist das, wenn man so Kunst macht. Ich wusste aber gar nicht, wie man eine Mappe macht, dann, wenn man sich auf einer Uni bewirbt. Und habe dann so also rumgefragt, wie machten ihr das, Leute, die das irgendwie studiert haben.
Die du kanntest.
Die ich kannte, genau. Ja. Und die haben mir ihre Skizzenbücher gezeigt. Und ich fand es trotzdem endverwirrend und habe mir dann so von Taschen so ein Art at the Turn of the Millennium gekauft. Und dann waren da lauter so KünstlerInnen drin. Und dann habe ich mir das so angeschaut, was es so gibt. Und habe dann so eine Videoarbeit gemacht und Fotos und gemalt und gezeichnet ein bisschen. Habe das verschiedenen ProfessorInnen gezeigt. Und einer hat dann ganz jovial gemeint, ich soll seinen Namen auf die Mappe schreiben, was bedeutet, ich nehme dich in die Klasse auf. Dann war ich in diesem Laden drin.
Wie war diese universitäre Werdegang für dich?
Er hat mich fast zerbrochen. Er hat mich fast zerbrochen. Das ist natürlich schwierig, ne? Du kommst da rein und alles ist so total selbstmystifizierend, sehr closeted gehalten und sind überall die Bros, die halt irgendwie, es ist halt einfach ein roughes Umfeld. Ich bin halt da mit der sehr hohen Energie rein sozusagen, ein bisschen Kopf durch die Wand Gefühl. Der Werdegang war dann ein bisschen so, dass ich da sehr leidenschaftlich aktiv war und dann hatte ich da eine sehr enge Freundin, Isabel, und mit der hänge ich dann die ganze Zeit ziemlich ab. Also erstmal war ich dort, dann bin ich ein halbes Jahr nicht mehr hingegangen, weil mir das alles total Angst gemacht hat. Und dann hieß es so, ja, du musst mal eine Arbeit machen, weil sonst schaffst du die Probewand, heißt das nicht. Und dann habe ich eine Videoarbeit gemacht, die dann für gut befunden wurde, vom Haus der Könige. Und dann, hing ich ziemlich viel mit Isabelle ab und dann war 2009, 2010 so eine Welle von Uni-Besetzungen.
Und du warst ganz von dabei.
Und ich war ganz voll mit dabei. Und dann fand ich das natürlich, das war so gegen das Bachelor-Master-System.
Das aber ist auch geil, dass du so deinen Weg zurück an die Uni findest, nur dadurch, dass du die Uni besetzt.
Ja, es war halt so, genau so von 2006 bis 2007 bis 2009 fand ich das alles ganz toll. 2009, 2010 ging in Wien tatsächlich los. Dann wurde in München halt erst so die LMU besetzt, dann sind die aber zur Akademie rüber, weil das räumlich besser steuerbar war. Und wir haben halt auch wir haben dann so einen Raum dort besetzt, den Salon. Und den haben wir dann, wurde ewig lang so als Studierendenraum auch behalten, bis dann die Leute irgendwann nur noch Party da gemacht haben. Wir haben halt auch, da gab es damals, als ich da 2000, es gab zwei Frauen, die Professorinnen waren und sonst halt nur Typen. Ja. Also waren dann eigentlich viele Sachen beschissen. Und ich war dann auch schon so ein bisschen feministisch. Wir haben eine Ausstellung gemacht mit 60 KünstlerInnen. Und das hieß halt die Weiberausstellung. Und wir haben uns halt aufgefallen, dass da so, wenn 30 Männer ausstellen und eine Frau dabei ist, dass das irgendwie komisch ist. Und ich habe aber schon noch damals Sachen gesagt, so, ich bin keine Feministin, ich brauche so einen Begriff nicht. Und wir haben aber auch so BH-Verbrennungen organisiert während dieser Besetzung. So. Aber schon auch auf so einer Metaebene, weil wir es lustig fanden. So. Yeah. Jetzt würde ich das halt for real machen. Also es war schon so, ich war schon so auf so einem feministischen Pfad und fand dann irgendwie alles beschissen. Warum hocken die in diesen Klassen? Und da hockt so ein Professor, der vor viel Geld kriegt und der dann irgendwie so rum seine Meinungen abgibt. Warum wird da irgendwie nicht? Also wie ist dieses ganze System überhaupt? Warum findet da keine Kontrolle statt? Warum macht jeder das, was er will? Und dann bin ich in die USA gegangen und hatte ich so ein Stipendium. Und danach bin ich nach Wien gegangen, Erasmus. Und dann bin ich so in Wien hängen geblieben.
Wer bleibt nicht in Wien hängen,
ja,
sicher, oder?
Ich weiß,
das ist schon so ein
das
Ding.
Das ist der Honeypot. Ja. Und dann bin ich 2014 so wieder zurück, bin ich so gependelt zwischen München und Wien. Und dann habe ich doch mein Diplom gemacht, dann habe ich noch Kunsttherapie studiert. Das ist abgebrochen ganz am Ende. Genau. Und dann
ist es Bachelor dann, oder?
Was?
So in München? Kunsttherapie.
Ach, Kunsttherapie, das ist eigentlich ein Master. Ich war dann eigentlich auch gar nicht so richtig berechtigt dazu, das zu machen, kam dann raus während des Studiums. Ich hätte dann nur so ein eingebasteltes Zertifikat von der Uni München gekriegt. Das ist alles. Ich habe auch keinen Studienabschluss, weil in München nennen die das zwar Diplom. Diplom ist aber kein geschützter Begriff. Ich habe einen Akademiebrief. Also ich habe einen Meisterschüler in der Klasse Stefan Huber gemacht. Ich habe gar keinen richtigen Studienabschluss, wenn man so will.
Ja, whatever.
Braucht man nicht. Genau. So war mein Werdegang und genau, ich bin dann halt weg irgendwie von dem allen. Ich fand dann Wien tatsächlich ganz befreiend. Ich kam in Wien an der Bildenden an und plötzlich wurde da so gegendert. Und es war so, ich war halt bei Ashley Hans Scheil in der Klasse und war so, was ist they, them?
Aber es ist irgendwie funny, dass Wien für dich dann Fortschritt war, weil eigentlich ist es ja immer so dieses Ding, dass Wien ist immer so 10 Jahre weiter hinten als alle anderen.
Ja, nicht als München. Das muss ich echt immer sagen. Geht mal nach München und dann ist es so nochmal viel Ärger. In München gibt es jetzt so ganz neu eine Performance-Professur. So seit, glaube ich, einem Jahr. Und München war damals so, wir hatten eine Simone de Beauvoir-Vorlesung bei einer französischen Professorin, war Französin und dann wurde immer gesagt, die hat einen Philosophie-Lehrstuhl gehabt, glaube ich. Hieß immer so, das ist keine Philosophie. Die braucht nicht ständig Feminismus-Indoktrination da machen und so 2009. Und das war schon krass. Ich finde, München ist schon nochmal viel ärger als Wien.
Ja, das finde ich immer interesting, weil alle immer so, Wien ist 10 Jahre zurück und da, keine Ahnung.
Ja, stimmt auch, aber es ist halt immer die Frage so ein bisschen, womit sich misst. Und hier ist auf jeden Fall schon, ich habe das Gefühl, was ein Kunstmacher haben, die Leute das irgendwie schon besser verstanden damals. Das war halt irgendwie, waren vor allen Dingen auch die Assistentin damals in der Klasse, Ruby Sirka, die hatte schon einen differenzierten Diskurs auch mit uns geführt irgendwie. Und das war, und ich aus München kommend, schon sehr befreiend.
Weißt du, was ich irgendwie interessant fand, was du vorher gesagt hast, dass du dich nicht als Feministin bezeichnen wollen würdest?
Wolltest, ja.
Genau. Ich finde es so lustig, weil ich hatte es so lange auch, weil ich irgendwann, ich weiß nicht warum, es ist so dumm. Ich habe in der ZIP diese Frauenministerin da damals gesehen und sie hat immer so gesagt, so Susanne Rabe oder so hat die geheißen, oder? Und sie war so, nein, ich bin keine Feministin und ist aber Frauenministerin gewesen. Und dann war ich auch immer so, ja, vielleicht macht man das jetzt nicht, nennt man sich nicht so, weißt du, was ich meine? Und da war ich auch immer ganz lange immer so, nennt man sich so? Und dann war ich irgendwann so, what the fuck, warum eigentlich nicht? Es ist so, dass man sich die Frage überhaupt stellt, weil das ist ja auch eigentlich extrem, was männlich geprägt ist, dass man sich nicht so nennen will, weißt du?
Das ist halt Pick Me Girl, oder?
Ja, ja,
also ich glaube, Pick Me Girl sagen Feministen ja auch nicht, upsie. Ich, Das ist auch sehr unfeministisch, der Begriff Pick Me Girl tatsächlich, aber ich glaube, daher ist es schon so kommend, dass man halt innerhalb dieser Hierarchisierung, dass man als Frau gewohnt ist, sozusagen sich innerhalb dieses patriarchalen Systems natürlich andere Frauen nach unten zu treten, damit man halt da noch Belohnungspunkte bekommt, diesen Begriff nicht verwenden darf und vielleicht auch, dass man Erfahrung gemacht hat mit Frauen, die man irgendwie als gemein, verbittert, aggressiv erlebt, wobei ich ganz sagen muss, ich spreche hier pro Verbitterung. Verbitterung ist für mich eine Mischung aus Traurigkeit und Wut, dass ich nachvollziehen kann. Also ich schlage eine Lanze für die Verbitterung, die man so erlebt hat, so negativ, dass man nicht gleich sozusagen sich mit dieser Negativität behaften will. Wobei ich halt auch nachvollziehen kann, wenn man, je länger man sich damit beschäftigt, mit was, was einen bedrückt, mit der Tiefe und der Weite und der Auseinandersetzung des Ganzen, umso stärker erlebt man natürlich auch die Welt als solches. Das ist wie halt so die Matrix, wenn man sie dann sieht und dann sieht man es plötzlich überall, ne? Also ich tue mir dann auch manchmal schwer, wenn ich einen Scheißtag habe, auch nur ein nettes Hallo von einem Mann, dann manchmal nicht zu sagen, halt die Fresse, du Wichser! Und es ist halt dann auch schwierig, wenn man denkt, er hat halt Hallo gesagt und nicht gesagt so, ich will dich ficken, Eule, weißt du so. Und das ist halt dann natürlich auch, dass man nicht unfair wird.
Das ist richtig schwierig.
Und dann muss ich natürlich mir auch denken, okay, Sophia, du bist einfach genauso rassistisch erzogen worden wie alle weißen Menschen und trotzdem würdest du ja gerne von nicht weißen Menschen mit einer gewissen Güte behandelt werden, dass dir die Fähigkeit zu lernen zugesprochen wird. Probier das auch den Menschen zuzusprechen, sie sozusagen innerhalb des patriarchalen Systems auch stecken, anderen Frauen, anderen Männern und so weiter. Denn nicht heißt, dass ich die ganze Zeit denen alles erklären muss, aber.
Als ich mich gestern vorbereitet habe, habe ich mir so ein paar Interviews halt durchgelesen. Und ich fand irgendwie, dass in 4 Interviews sehr, sehr ähnliche Fragen irgendwie gestellt wurden. Also was ich ihr am Anfang auch gesagt habe, dass die Leute dich immer so als radikal und so beschreiben. Und ich dachte mir dann so, ist das was, wo du dich selbst auch bezeichnen würdest?
Nein.
Ja,
natürlich nicht. Ich glaube, das ist halt.
Weil es war immer so, sie ist so radikal, sie ist so konfrontativ. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, Leute würden dich so beschreiben. Bei jedem Gespräch war das so.
Die würden dich wahrscheinlich auch so beschreiben, oder?
Ja, ja.
Aber das ist, glaube ich, allein schon, wenn man halt nicht 0815 aussieht und wenn man dann halt irgendwie nicht immer super freundlich ist oder wenn man halt auch als Frau, da reicht schon, wenn du irgendwie auch mal witzig bist und dann reicht es halt, die Nacktheit ist halt dann einfach, also reicht dann schon, wenn man nackt ist.
Mm.
Oder zum Beispiel halt auch, wenn man dick ist.
Ja.
Es reicht dann einfach schon sowas, wo die Leute sagen würden, das ist radikal. Und ich denke mir halt so, Digga, das ist halt,
da ist es so nicht.
Weißt du? Und es ist es halt nicht, vor allen Dingen mich als Person mit der Person, die abgebildet ist, die auch ich bin, in meinen Fotografien zu verwechseln, ist halt auch ein Witz. Und tatsächlich auch nochmal, was auch schwer fehlt und was sich natürlich auch überlagert, ist natürlich mich in meinem Social Media zu verwechseln mit so wiederum mit einer Person, die in meinen künstlerischen Arbeiten stattfindet, mit mir als Person zu verwechseln. Und das sind natürlich, geht natürlich so ein Einheitsbrei vielleicht auch ein.
Ja.
Und ich finde aber schon, und ich habe das Gefühl, das gelingt jüngeren Personen vielleicht auch besser, weil sie es gewohnt sind, da nochmal eine Unterscheidung irgendwie zu machen. Oder zumindest abzuwarten, zu sagen, okay, das ist das und das ist das und das gerade so Boomer und drüber, das ist halt alles so, okay, das ist sie und das ist sie und das ist sie.
Ja, ja, voll.
Und dass man halt da differenzieren muss, das ist halt schwierig, aber das muss halt irgendwie so stattfinden.
Ja, womit ich irgendwie so zu 1000% irgendwie auch relaten konnte, ist immer, immer schon seit ich irgendwie an auf der Bühne stehe, ist immer so dieses Ding, du bist so mutig.
Mhm.
Crystal, du bist so mutig. Und ich bin immer so, herrscht, Leute, ich bin nicht mutig, ich mache einfach meinen Scheiß. Mhm. So. Und es war so lustig, als ich das dann gestern gelesen habe, dass irgendwer hat dich halt so gefragt, so, ja, du bist so mutig, dass du halt nackte Performances und so machst. Und du warst so, na. Und ich musste so lachen. Ich einfach so, herrscht, danke. Wie ist das für dich?
Also natürlich, es hat auch mit Mut zu tun oder zu tun gehabt. Als ich am Anfang, dann dachte ich mir, was für ein Horror, nackt vor 300 Leuten zu stehen. Und da könnte man natürlich auch über Körper und Nacktheit und Frauen beglotzt werden reden. Mhm. So. Aber am lustigsten finde ich es dann auch immer, vor allen Dingen, wenn man halt keinen normschönen Körper hat, zu sagen, du bist mutig. Ich bin nicht mutig, ich bin dick.
Weißt ja, du, so. Ja, es ist aber echt so.
Ja, ich denke mir halt so, na, ist es mutig, jeden Tag auf die Straße zu gehen mit meinen Riesenbrüsten? Es ist einfach so. Das ist mutig. Und es ist nicht mehr viel dabei, dann das T-Shirt auszuziehen, you know? Yeah. In einem Art Space, come on.
Yeah.
Like, this is not hard.
Yeah.
Mit dem Internet halt dann das zu zeigen. Was meinst du da? Es ist halt Frau mutig, jeden Tag im Internet stattzufinden.
This is
exhausting.
Yeah.
Und dann dieser Schritt halt künstlerisch, das noch auf eine künstlerische Ebene zu heben, ist eher halt ein Access, der Befreiung bringt, finde ich irgendwie, oder?
Mm.
Weil man sozusagen das in einem Kontext stattfinden lassen kann, in dem man sich empowern kann.
Ja, ich finde das irgendwie interessant, weil das ist auch sowas, einem dann einfach immer so hingeschissen wird, irgendwie gefühlt, weil das ist irgendwie so, du hast dann irgendwie gar keine andere.
Als die Rolle auszufüllen.
Ja, genau. Ja. Also so, das war dann immer so, ich dachte mir dann irgendwie so, bin ich jetzt wirklich mutig? Aber ich war immer so, herrscht, weil das, du gesagt hast, ja, dass mich Leute auch als radikal beschreiben würden. Das finde ich nämlich auch nicht. Für mich waren auch so zum Beispiel die Texte, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Das heißt, ich glaube, ich hasse mich. Und dann waren alle immer so, ma. Ma.
Direkt mir so, erzähl dir nichts. Du erzählst mir doch genau dasselbe. Wenn du sagst, du bist mutig, ich denke mir immer so, erzählst mir doch gerade, dass du selber viel Mut bräuchtest, um das zu machen, was ich mache.
Yeah.
Aber das heißt ja nicht automatisch, dass ich viel Mut dazu brauche. Ich brauche vielleicht zu anderen Sachen Mut. Und zum Beispiel bin ich halt auch eigentlich like an introvert, extrovert, you know. Ich habe das Gefühl, dann wird von mir ständig erwartet, dass ich eine Rampensau bin, obwohl ich zum Beispiel das halt voll oft nicht bin.
Ja, ja.
Und mir oft voll auf eine Ecke hocken würde und so, hallo. Und dann wird immer so, oh, das ist mich. Und dann muss ich immer gleich so voll reaktiv sein.
Dann muss man so performen.
Und schlagfertig.
Ja, ja.
Und immer mich selbst performen und will das gar nicht.
Irgendwo habe ich das mal gelesen, dass du deinen Körper eher mehr als Tool siehst und als Vehikel, einfach Spaß zu haben. Und dachte mir so, Herrst, stimmt ja eigentlich. Das ist eigentlich, ja, that's the point of it all. Ich weiß nicht, was meine Frage ist, aber was sagst du dazu?
Ja, man muss mir ja keine Fragen stellen. Man kann mich hier nur so anstupfen. Ja, es ist natürlich auch so, dass ich so Ultra-Hassgefühle auch mir selbst gegenüber habe. Also ich glaube, das ist voll die Ambivalenz halt. Ich kenne tatsächlich echt wenige Frauen, wo ich sagen würde, dass da nicht extrem viel ambivalente Gefühle dem eigenen Körper gegenüber sind, aber dieses ganze Nacktsein und dieses ganze dann sich irgendwann zu denken, you know what, whatever, ist halt so eine Befreiung, die natürlich über das Performen auch stattgefunden hat, so, weil dann muss der halt funktionieren. Dann muss ich halt schauen, wie viel Gaffertape jetzt da dran haften kann. Und dann ist das halt plötzlich so eine geile Skulptur auf den Fotos.
Mm.
Plötzlich sieht das so Wahnsinn aus, wenn einfach meine Brüste so groß sind wie mein Kopf und ich mir denke, der Watermelons. Und dann ist das auch so lustig, wenn dann die Leute sagen sowas wie Hängetitten und ich mir denke so, ja, Hängearme, Hängebeine, Hänge, you know. Und oft schaffe ich das überhaupt nicht, das umzusetzen. Aber es geht halt irgendwie besser auf jeden Fall. Dabei helfen mir natürlich auch andere Personen, die haben akzeptiert, dass das halt da ist. Und es ist auch schon die Frage, wie viele Jahre hasse ich das noch? Und wie viele Jahre habe ich noch Troubles? Und wird mich jemand mehr lieben, wenn ich irgendwas entspreche? Nein, das ist einfach so. Weißt du, ich habe 80 Kilo gewogen, ich habe 50 Kilo gewogen. Es ist nie so, dass ich mir nicht gedacht habe, ich finde mich irgendwie jetzt gut.
Nicht geil.
Und ich bin super, sondern es ist vielmehr so, ich habe entweder sehr viel Hunger gehabt oder ich habe nicht sehr viel Hunger gehabt. Ich hatte halt irgendwann mal irgendwie gar keine Energy mehr, dann so Hunger zu haben, sondern dann musste das halt einfach funktionieren und dann ist es auch gut so.
Mhm.
Und ich habe da schon auch meine Mutter, die so irgendwie voll den Fick drauf gegeben hat immer und die auch geliebt wird von Personen, die sie liebt. Da bin ich sehr über Feminismus einfach sehr, sehr dankbar und auch über Body Positivity und Neutrality und über andere Frauen im Internet, die sich damit auseinandersetzen.
Mm.
Das hilft mir schon enorm.
Ja, ich hatte neulich so, ich habe so ein Foto gesehen, wo ich irgendwie so 14 oder so war. Ich bin so arg toxisch aufgewachsen, was so mein Körperbild betrifft. Also ich war immer die Dicke und es hat nie gepasst so. Und ich bin einfach extrem auch damit aufgewachsen mit diesem Diet-Culture-Ding. Also ich habe so früher immer zum Beispiel so, wie hat das geheißen, diese ganzen Biggest Loser und diese ganzen Serien, das habe ich immer früher geschaut. Dann habe ich so ein Foto gesehen, wie ich so 14 war und da habe ich mir echt so gedacht, so wow, also du hast dich einfach immer scheiße gefunden.
Mhm.
Und jetzt rückblickend denke ich mir so, hast du was einfach ganz normale 14-Jährige, die einfach komisch war. Also ich war wirklich komisch. Aber alle Meinungen von allen anderen waren dir so wichtig, dass ich einfach so früher immer schon, dass man jetzt darüber redet, dass man irgendwie Body Dysmorphia oder solche Sachen hat. Das war ja früher überhaupt, das, dieses Wort
gab's nicht, gell?
Kannte ich nicht.
Aber ich habe mich auch angeschaut so, und ich habe mich echt mal so Fotos, ich habe mich mit 10 als Schwein gezeichnet oder 11 war ich da. Und meine beste Freundin, die damals schon hochanorektisch war, die habe ich so als die Schöne gezeichnet, in mein Tagebuch. Und das war, ich war da 11.
Yeah.
Und das ist halt auch so absurd, dieses sich immer hassen. Und ich habe es zum ersten Mal von der Elisabeth von Samsonow dann gehört, dass wir so ein Radio-Ding zusammen gemacht haben. Sie meinte so, dass sie sich halt jetzt anschaut von vor 20 Jahren und sich denkt bei den Fotos, Mai, du hast super ausgeschaut.
Yeah.
So, und mir dachte so, hey, das stimmt halt, wenn ich mir jetzt, was ich mir vor 5 Jahren gedacht habe vor Covid, und jetzt schaue ich mir Fotos an und ich werde mir auch in 5 Jahren jetzt denken auf Fotos, Sophia mit 41 sahst du super aus. Und ich denke mir auch jetzt, wenn ich mich jetzt anschaue, wenn jetzt meine Freundin, ich habe sehr viele Friends, die halt so 10 Jahre jünger sind, so 30, die jetzt sagen, oh, die eine faltet da nur einmal Botox. Und ich denke mir so, hey, du wirst dich anschauen und wirst dir denken, what the fuck, du siehst super aus. Und es ist auch egal und auch diese Altersfeindlichkeit sozusagen. So habe ich gestern diesen Crack-Rauchwitz gemacht,
ja,
auch auf Insta, weil ich immer dieses habe, wenn jemand sagt, was, du bist 41, siehst gar nicht so aus, dann denke ich mir so, dann muss ich wohl zu Crack rauchen anfangen, weil ich dieses, du siehst so jung aus, auch so einen komischen Flex.
Ja, ich habe gestern Sophia geschrieben, dass wir heute auch filmen.
Ich habe geschrieben, dann werde ich wohl noch Crack rauchen, damit ich so extra alt aussehe, von meinen Feministinnen-Freundinnen so Props zu kriegen. Aber ich finde schon immer sozusagen überhaupt dieses Kommentieren, also ich denke ganz viel nach über, warum müssen wir überhaupt irgendwie aussehen? Und ich sage natürlich auch, du siehst super aus, siehst toll aus und so. Und es gibt so Reels, wo so eine Freundin ihrem Boyfriend immer das zweite T-Shirt von links hin und schaut, wie viele Tage in der Reihe einfach das nimmt.
Ja, ja.
T-Shirt-Reihe. Und er nimmt es irgendwie so 60 Tage am Stück einfach das. Und ich denke mir so, wie befreiend muss das sein, wenn du das machst?
Das denke ich mir auch so oft.
Wie viel Zeit du dir sparst. Und natürlich diskutiere ich dann mit meinen besten Freunden auch, die sagt, ich habe aber Freude dran. Ich denke so, ja, ich habe auch Freude dran. Aber wie viel mehr Freude hätte ich, wenn ich das irgendwie investen könnte in irgendwas anderes? Und ich würde trotzdem jemanden finden, der mich wahrscheinlich ultra hot findet. Und,
ja,
und ganz toll findet und so.
Also das ist zum Beispiel, womit ich einfach extrem aufgewachsen bin und was ich so merke, also dass ich ganz anders damit umgehe, ist so dieses, für mich war früher hot sein dünn. Also ich hatte früher wirklich, also so eine meiner besten Freundinnen ist einfach extrem normschön und wir waren immer so die, sie ist die Normschöne und ich war immer so die Dicke. Darüber reden wir jetzt oft auch, ist so, dass ich früher, meine Fantasie war so, bei ihr ist alles toll. Du kannst jede Person, die du pullen willst, kannst du pullen. Ich dachte, das ist einfach so. Für mich war das die Welt.
Wie absurd auch die Vorstellung ist, dass sozusagen, wenn man begehrt wird, oder auch begehren kann und das erreicht dann, dass da Erfüllung stattfindet darüber.
Yeah.
Und dass das sozusagen ja auch schon eine total patriarchale Erzählung ist in der Form oder irgendeine Erzählung von romantischer Liebe, die einem Erfüllung bringt oder so. Und da habe ich halt dann irgendwann halt auch gedacht, wie absurd es sozusagen ist, darüber hinaus so viel Erfüllungsversprechen zu generieren über Äußerlichkeit, über Looks oder so. Und ich kann das ja auch, so ich bin so sozialisiert, wenn ich mir nicht die Beinhaare rasiere, ich kann das nicht, wenn ich einen schlechten Tag habe, fühle ich mich schmutzig, wenn ich das nicht tue.
Yeah.
Allen Feminismus zum Trotz, I can't get rid of it. So. Und da sehe ich schon, okay, das machen jetzt Leute, die jünger sind, nicht mehr so. Und das ist einfach so krass tief drin.
Ich challenge mich immer, dass ich mir einfach so denke, so na, jetzt nicht. Jetzt
doing
nicht.
Good girl.
Ja, ja. I try, aber es ist richtig arg.
Ja.
So. Aber waren dann zum Beispiel solche Dinge wie, dass du performst in einem Art Space und komplett nackt bist, war das dann für dich auch so, dass man sich dann auch pusht, diese Sachen zu machen, um sich dann irgendwie anders mit sich selbst vielleicht umzugehen?
Das war jetzt gar nicht so die Intention. Ich weiß, war schon am Anfang so ein bisschen eine Challenge. Schon auch im Sinne von, wenn das alles draußen ist, dann kann mir auch niemand mehr wehtun. So ganz am Anfang, so 2007. Und jetzt ist es mittlerweile natürlich auch wie eine Rüstung. Also ich fühle mich eher so ein bisschen komisch, wenn ich was anhabe, auch weil es für mich einfach Sinn ergibt, weil natürlich, wenn ich, sobald ich ein Item an mich hinzufüge, hat das eine ganz andere Bedeutung. Das ist für mich ein viel besseres Ästhetik-Spielen auch ist, sozusagen mit dem, wie ich jetzt ästhetisch arbeite. Also wenn es für mich mehr Sinn ergibt, bekleidet zu sein, mache ich das auch, aber es ist für mich einfach wie so ein, das ist schon eine Waffe auch. Aber gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, wenn man nur das Nacktsein sieht, sieht man auch gar nichts. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Stück von Florentine Holzinger warst.
Nee, ich war noch nie, aber...
Ja. Du siehst das irgendwann auch nicht mehr, dass die nackt sind. Das verschwindet ja auch irgendwann. Mm. Und es ist aber trotzdem für mich absolut sinnvoll, dass sie es sind. Also ich finde das, wie gesagt, dieses Bekleiden muss schon Sinn ergeben an der Stelle.
Ja. Yeah.
Und ich finde, solange es so ein Ding ist, be naked, everyone. Solange es so ein Drama ist. Und es ist natürlich auch ein Drama, weil in Berlin darfst du ja überall als Frau auch oben ohne sein, wo Männer sind.
Mm.
Und ich bin im Schwimmbad oben ohne. Und es ist natürlich schon arg auch, weil schon Sachen passieren und Leute auf jeden Fall glotzen, wie blöde.
Ja.
Ich sehe es aber halt auch nicht ein. Und ich fühle mich dann schon auch, als ob das halt so zwei riesige Waffen sind, meine Brüste, wenn ich dann da gehe. Ich habe schon auch Tage, wo ich mich nicht so gut fühle, aber ich ziehe das schon durch dann.
Aber wie ist das dann zum Beispiel an einem Tag, wo du dich nicht gut fühlst und du weißt, du musst jetzt performen? Ist das dann trotzdem
performen?
Ja, ist das dann für dich einfach, okay, das ist eine Rolle, in die ich mich jetzt begebe und dann bam.
Ja. Ich bin da extrem schmerzlos, was Nacktheit betrifft mittlerweile und auch wirklich nicht verletzlich. Ich könnte mich jetzt auch hier ausziehen und runtergehen. Ich passe schon auf Sicherheit. Ich würde nicht in den öffentlichen Raum gehen, weil Leute da wirklich fußless sind. Meine eigene Sicherheit gefährdet ist.
Ja.
Aber sobald ich das Gefühl habe, dass das geschützt ist, durch was auch immer, habe ich überhaupt keine Gefühle von Scham oder von was auch immer, glaube ich. Ich bin da schon sehr... Ich würde das jetzt nicht hundertprozentig in allen Situationen unterschreiben, so, aber das ist einfach schon auch eine Trainingssache, glaube ich. Und ich habe auch Frauen gehabt in Linz in der Performance zum Beispiel, die zum ersten Mal nackt performt haben, die ganz berauscht davon waren. Das ist schon schön, auch wenn man zusammen ist. So, dann hat das schon
macht
was sehr
schon
Schützendes.
Was ganz anderes, ja, ja. Was ich irgendwie mit dir besprechen wollte, ist der Kunstmarkt. Das ist der komplette Scheiß, finde ich. Ich male ja eigentlich nur noch für mich so und für meine eigenen Projekte. Ich bin überhaupt nicht mehr in dieses ganze Ausstellungsding involved. Also es hat mich alles überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach so ein paar Erfahrungen gemacht. Und dann war ich so, ich würde das nie wieder mich so fühlen. Mhm. Ja, weil ich einfach immer das Gefühl habe, so die nehmen mir alles und saugen mich aus und ich bin dann irgendwie noch da. Und auch so dieses, dass man feministische Sachen macht und dann ist man immer die irgendwie so feministische Sachen macht irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, aber das war für mich alles immer so, als würdest du so zum Metzger gehen und dir irgendwie so eine, weiß ich nicht, ich kenne mich mit Fleischbezeichnung nicht. Aber so, weißt du, so ein Karree. Ich nehme Karree oder so. Wie machst du das?
Es ist natürlich nicht überall so und es ist natürlich auch ein bisschen so wie, ich mach was und dann ist schau mal, Mama, ich habe gemalt. Dann hängst du das so auf. Ich finde es schon schwierig mit Sachen, die sozusagen sehr im Inneren stattfinden und die auch so sehr nah bei mir sind. Das ist natürlich unterschiedlich, je nach Medium. Dann so nach außen zu kehren, an der Wand zu hängen und dann judgt da jemand und kauft das.
Mhm.
Im Idealfall sind das Personen, die ich toll finde, die das kaufen, die das auch verstehen und die das wertschätzen. Im anderen Idealfall kenne ich die Person gar nicht und das macht die Galerie. Und die wissen aber trotzdem, dass das gute KäuferInnen sind. Es ist natürlich auch ganz stark eine Rolle, dann, die ich reinschlüpfe, wenn ich da stattfinde auf Vernissagen und so. Und das ist halt dann wahrscheinlich auch ich selber performen. Ich probiere einen Draht zu finden, wo ich stattfinden kann als ich und nicht zu sehr stattfinde, aber es ist sehr anstrengend. Und ich weiß auch nicht, ob es eine ideale Lösung ist, von Kunst leben zu wollen und gleichzeitig Kunst zu machen, to be honest. Wie lange das halt auch funktionieren kann. Ich würde tatsächlich nicht den Leuten dazu raten, das anzustreben, weil tatsächlich auch da natürlich Talent und künstlerisches Können und dann im Kunstmarkt erfolgreich zu sein, überhaupt nicht drei zusammenhängende Faktoren sind.
Das ist halt wirklich überhaupt nicht. Ja, und das denken wirklich alle so. Du musst nur talentieren. Also das ist ja auch sowas Neoliberales. Für mich war das alles so, die sehen mich als die Person, die irgendwie komisch ist und auch so kreativ ist und dann benutzen die das für sich selbst oft irgendwie. Und das war für mich so ganz, ganz schlimm einfach.
Ich glaube, das ist halt Kapitalismus und man denkt halt irgendwie, dass das nicht kapitalistisch wäre. Ich meine, was ist denn das wert, so Farbe auf Papier?
Ja.
Das ist ja ausgedacht. Das heißt, du musst natürlich irgendeine Marke oder irgendeine Fantasie drumherum bilden.
Mhm.
Und das ist halt eine Maschine, die anläuft, um eine Fantasie drumherum zu bilden. Und das ist halt sozusagen was, wo dann die Person ins Spiel kommt, die das geschaffen hat.
Mhm.
Und das heißt, du musst einen Mythos bilden und einen Künstlergenie-Mythos bilden und so weiter. Ich, weißt du, so, das sind halt alles so Strategien, die da stattfinden, um sozusagen was einem Wert zuzufügen, das halt eigentlich vielleicht erstmal keinen Wert hat, wenn du jetzt als Kunststudentin rauskommst. Oder vielleicht hat es auch jeden Wert, den jemand bereit ist zu zahlen. Das ist halt ein bisschen das Schwierige, dass da jetzt keine Marktregulatorien stattfinden, weil das sozusagen unique ist ja. Das ist halt ein sehr spezifischer Markt. Und aber gleichzeitig was, was ja sozusagen vermeintlich so eine Tiefe hat. Ich finde das überlebenswichtig tatsächlich, Kunst. Aber du kannst natürlich auch auf deiner Seite das Kunst kaufen. In der Form hat das natürlich auch was Luxuriöses bei Preisen, die stattfinden.
Ja. Yeah.
Weißt du, und das ist natürlich was, das ist halt kein einfacher Markt. Und ja, ich, I don't know, man. Ich kann das alles verstehen, dass man da nicht unbedingt stattfinden will. Es ist natürlich auch nicht nur das. Es gibt natürlich auch sozusagen Ausstellungen, die man machen will. Und das liegt mir schon sehr am Herzen.
Wie kommst du zu Ideen? Das ist so eine, keine Ahnung, Klischee-Frage, aber ich finde es trotzdem eine Frage, die irgendwie interessant ist, Leuten zu stellen.
Ja, voll. Ich habe so einen Zettel von früher, von 2008, wo ich drauf geschrieben habe, oh Gott, mir gehen die Ideen aus. Ich dachte nämlich immer, dass man wie so ein Gefäß ist und man hat so eine gewisse Menge an Ideen und die gehen einem irgendwann aus. Und das ist natürlich.
Und hattest du dann immer Angst, einfach so, fuck, jetzt.
Richtige Panik, dass mir irgendwann die Ideen ausgehen. Okay. Und irgendwann habe ich verstanden, dass es natürlich nicht so funktioniert.
Ja.
Internet. Internet?
Ja.
Wie komme ich zu Ideen? Also ich habe schon, es kommt drauf an.
Also so zum Beispiel die Idee, als ich gestern ein Instagram durchgeschaut habe, dass du eine Performance machst, die Fettecke heißt zum Beispiel, und wo du dann in der Ecke sitzt und da dich einbuttern lässt zum Beispiel. Also solche Sachen.
Das finde ich so, war relativ easy, weil halt diese Joseph Beuys Fettecke, dieses in der Badewanne, und dann dachte ich, es wäre lustig, sich da einzugraben und da so drin zu sitzen. Genau, habe ich das gemacht. Also das fand ich so eine relativ easy Slapstick irgendwie.
Mm.
Und es war dann funny. Und das war, glaube ich, so Rumblödeln eher. Ich glaube, manche Sachen kommen durchs Rumblödeln. Manche Sachen kommen wirklich, dass ich mich hinsetze und brainstorme. Das heißt, ich mache so eine Mappe mit allen Ideen, die mir kommen.
Mm-hmm.
Ich google Begriffe. Ich screenshotte Sachen, die mir gefallen. Aber wenn ich wirklich so eine Ausstellung mache, überlege ich mir oft ein Thema oder einen Titel.
Ja.
Oder was mich gerade interessiert. Und fange von da aus an zu überlegen. Ich überlege gerade eine neue Performance und grob habe ich jetzt, es gibt eine Opernsängerin, mit der ich, Henrike Henoch, wir wollen wieder zusammenarbeiten. Wir haben schon mal zusammengearbeitet.
Ja.
Ich habe sie jetzt gefragt, auf was hast denn du eigentlich Bock? Dass wir mal so beide anfangen, sehr so zusammen irgendwie zu arbeiten mehr. Ich habe irgendwie so grob im Kopf das Thema Bäuche. Weil Bauch so weich, Hauptsache man hat keinen Bauch als Frau, oder?
So. Oh mein Gott, das ist so, ja, danke.
Hauptsache,
es
kannst überall was haben, aber Hauptsache keinen Bauch, so, sag ich denn.
Ja.
Und ich mir gedacht habe, okay, Bäuche. Irgendwie interessiert mich das. Aber ich weiß auch noch nicht, ob es das wird. Dann interessiert mich diese Bewegungsabläufe bei Dochi, die bewegt sich oft so geil aus dem Nichts heraus.
Yeah.
Das sind alles so kleine Sachen und die finden dann irgendwie so zusammen.
So Puzzle
ein bisschen, ja. Ganz oft ist es der Raum. Bei Galeriespaces ist es so, okay, die Wand passt was auf die. Was für Medien mag ich, habe ich Lust, diesmal zu arbeiten. Ganz oft ist es so halt wirklich bei Gallery-Shows, es geht auch ums Verkaufen, es geht aber auch darum, dass ich irgendwie was Geiles machen mag, wo ich irgendwie zeige, wie groß meine Pussy ist.
Mm.
Es ist einfach so, und so probiere ich dann so eine Mischung zu finden. Und die konkreten Ideen beim Malen und Zeichnen ist so, dass ich schaue, was ich gerade Bock habe, auf welche Figuren und so, Charakter bisschen, und welche Farben mir gerade taugen. Bei Fotoarbeiten, da überlege ich so ein bisschen rum thematisch auch. Also meine nächste Ausstellung im Herbst bei Petra Martinez heißt Draw Me Like One of Your French Girls. In Klammern Fat, Ugly and Gay.
Geil.
Und Draw Me Like One of Your French Girls sagt Kate Winslet zu Leonardo DiCaprio in Titanic. Genau, und da mache ich gerade so Pflanzenzeichnungen auf so ganz alten Leinwänden mit so komischen, ugly Wesen, die so rumschweben.
Ja. Yeah.
Auf so ganz alten Leinwänden. Und ich mag ein Foto habe ich schon im Kopf, wo ich so ganz lila angemalt sein will, mit so ganz vielen Hähnchen an mich rangebunden, die auch lila sind, wie so ein Tannenbaum eigentlich. Aber eine Sache noch.
Ja, ja.
Wenn ich mich voll verrenne, dann überlege ich mir immer, was fällt mir leicht, was macht mir Spaß? Was fällt mir leicht, was macht mir Spaß? Weil das immer ist...
Und was fällt dir leicht und was macht dir Spaß?
Das kommt dann immer aufs Medium drauf an. Ich probiere mal, dass ich mich wieder zurückdrehe auf nicht zu kompliziert. Was frisst nicht so viel Zeit? Und wo habe ich einen leichten Zugang dazu? Tendenziell macht mir Malen Spaß und tendenziell macht mir nicht so großer Aufwand Spaß. Es liegt mir einfach.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Schneller Output.
Bevor diese Aufnahme gestartet hat, haben wir draußen eine geraucht. Dann haben wir irgendwie so darüber geredet, dass dann alle immer irgendwas reininterpretieren in Sachen. Und ich finde das irgendwie interesting, weil als ich irgendwie gestern so mir überlegt habe, was frage ich dich, war immer so dieses Gespräch mit deiner Arbeit, ja, das ist feministisch. Und ich finde das irgendwie manchmal interesting, weil man dann einfach bei ganz vielen Künstlerinnen immer davon ausgeht. Ich manchmal das Gefühl habe, so die Leute diggen dann gar nicht mehr so deep, was das jetzt vielleicht mit ihnen macht, sondern so, ja, okay, das ist halt so. Hast du das Gefühl auch, dass das bei dir so ist? Oder dass die Leute dann immer irgendwas reininterpretieren wollen, du vielleicht einfach nur...
Ja, das sowieso. Ja. Es ist ja sowieso so, dass ich Sachen oft aus anderen Gründen mache. Keine Ahnung, zum Beispiel die Größe der Leinwände ist halt oft so, passt noch in mein Auto und passt noch durch die Tür. Oder muss ich es abspannen und habe ich da Bock dazu? Das sind oft so einfache Sachen. Und inhaltlich, ich glaube, das ist mehr und mehr so zum Beispiel feministisch geworden im Laufe der Jahre, weil ich halt dadurch, was inhaltlich zu sehen war, stark politisiert wurde durch das Feedback, das kam auch. Mhm. Weil ich dann halt mehr wütender geworden bin auch. Also 2017 war das noch nicht so extrem feministisch von Gedanken her gemeint unbedingt. Was mich auch oft nervt, du meinst immer die Titten. Ich denke mir so, sind viel mehr Haare in meinen Bildern zu sehen als Titten, so reißt mir zusammen.
Ja, ja.
Bei mir spielt zum Beispiel viel mehr das Spielerische eine Rolle. Auch mit dem Körper zum Beispiel, Playfulness. Aber das kann ich halt nicht wegdenken, dass es halt leider sofort ein Akt von Feminismus ist. Das kann ich nicht ausdenken sozusagen. Auch wenn ich sage, mir geht es aber um Playfulness. Und dann sagen alle, es ist aber feministisch, weil es halt leider so ist.
Ja.
Also ich kann halt als Frau eigentlich nichts machen, ohne dass es feministisch ist, sobald es halt nicht.
Ich finde, das ist voll ähnlich schwierig, wie dieses Mut-Thema, dass man dann, voll oft ist es einfach so, dass man dann einfach die Dinge, man redet einfach über die Dinge, die einfach so passieren. Oder Bäuche.
Ja.
Also so, das ist einfach ein Thema, das ist einfach in meinem Leben ja auch, weißt du? Aber es wird halt dann so politisiert, wie du gemeint hast.
Weißt du, ich weiß es halt inzwischen auch so. Ja, aber ich weiß halt inzwischen, es ist halt auch politisch und ich meine es inzwischen auch politischer. Aber es, oft ist es das halt auch nicht. Also oft will ich halt irgendwie auch einen Quatsch machen, ne?
Ja,
also
ja.
Es ist halt dann so, oder Blödsinn machen, das ist halt dann, und Sachen machen mir halt dann Spaß. Und oft, keine Ahnung, verrenne ich mich dann halt auch manchmal irgendwie in Sachen. Ja, ich glaube, Leute wollen halt schon oft, und Leute sehen was in Dingen, die ich jetzt selber nicht gesehen habe, es sei ihnen freigestellt, sagen wir mal so, weil ich habe natürlich jetzt auch keine Message, die ich unbedingt vermitteln will mit irgendwas, weißt du?
Aber was ich schon sagen muss, also ich finde irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendeine Arbeit von dir sehe, es ist einfach für mich, solche Sachen zu sehen, das habe ich eh am Anfang bei der Introduction schon gesagt, mir bedeutet das einfach was, weil ich mir einfach immer so denke, dass es einfach was mit mir macht, was ich denke, was eine Frau sein soll. Weißt du, was ich meine? So, ich bin einfach so sehr in diesem patriarchalen Ding so gefangen gewesen, dass ich mir immer gedacht habe, so, ah ja, so soll ich sein, nämlich auch. Und so wollte ich dann auch sein und so habe ich mich dann auch so hingebogen, dass ich war, weißt du? Und das finde ich dann einfach so, wenn ich so Sachen von dir zum Beispiel sehe, denke ich mir so, Alter, eigentlich, weißt du, was ich sagen will?
Ich glaube, ja. Ich glaube, echt schön.
Und das macht einfach was mit mir als Frau gelesene Person, das macht einfach was mit dem Begriff Frau mit mir einfach. Mhm.
Ich glaube, das Schönste ist halt, Befreiung und Erleichterung zu erfahren, was es bedeutet, rumzulaufen als Frau. Und so geht es mir ja auch bei ganz vielen Sachen, die ich dann sehe. Ich finde, das schönste Gefühl der Welt ist Erleichterung, to be honest. Dass man vorher eine Schwere erfahren hat und die dann anders, die Sachen, die Welt anders erfahren lernt. Und dann wird es dann halt so, oh mein Gott, danke.
Ja, ja.
Und dann so ein Aufatmen hat, einfach aus der Schwere von Diskursen und der Schwere der Welt. Und plötzlich merkt so, was? Ich muss nicht mehr 15 Kilo abnehmen, dankeschön. Ich gehe mir jetzt mal den Eisbecher holen, ist geil.
Ja, aber halt, weil es einfach erleichternd ist, dass ich mir dann oft so denke, eigentlich, wenn ich mir selbst eingestehe, ist es mir eigentlich wurscht.
Mhm. Ja, voll.
Also wenn ich es mir selbst eingestehen würde jetzt gerade, dann wäre es mir einfach scheißegal, wie ich ausschaue.
Ja.
Dann würde ich mich auch nicht massakrieren, wenn ich mich irgendwo sehe.
And you know why? Because it is. Also ich glaube, das ist es halt. Oder man hat einen Vibe und andere Sachen sind einem wichtig. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass ich mit einer Person sein wollen würde, die sagt so, die ein Foto von mir anschaut von vor 5 Jahren und sagt, Mensch, warst du da hot? Nimm doch mal wieder ab. Ich bin eigentlich
verpiss
dich.
dumme Sau.
Ja, oder da sagst du noch, hast du mal Botox überlegt? Ich mir denke so, ja, weißt du, selbst wenn, irgendwann bin ich halt 60 oder, also ich merke das ja mit dem Älterwerden auch, wie ich halt immer mehr auch aus diesem Gaze von, aus diesem Male-Gaze auch rausfalle. Also weißt du, mich schauen keine Anfang 20-jährigen Dudes mehr an, ist doch sehr angenehm. Ist natürlich auch nicht selbst gewählt, das ist auch wieder ein abgefahrenes Ding, weil ich sozusagen entsexualisiert werde. Und auch nicht selbst gewählt. Es ist in erster Linie eine unglaubliche Befreiung, muss ich sagen. Aber es ist halt so, ah, okay. Like, it was never the point. Ich kann natürlich das jetzt alles aufhalten, aber irgendwann bin ich 60 und 70. Und wie lange mache ich mir jetzt noch Gedanken und lifte mich und botoxe mich und probiere da reinzuzwängen oder irgendwas? Oder sage ich einfach, fuck it.
Weißt du, was ich auch irgendwie so in den letzten Jahren irgendwie gelernt habe, dass irgendwie vielleicht Kunst, also für mich ist einfach größtenteils echt Kunst, die Tatsache, dass man einfach weitermacht und durchhält, weil du ja auch gesagt hast, so ja, dir gehen die, also du hattest Angst, dass dir die Ideen ausgehen. Und oft denke ich mir dann so, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe einfach so ein Vertrauen, vielleicht, dass ich immer irgendwelche Ideen irgendwo haben werde, egal wie scheiße das gerade ist, irgendwas wird mir schon einfallen, so, dass ich so am Kreativsein irgendwie value. Aber für mich ist halt so dieses Durchhalten einfach so, dieses Thema, wie hältst du durch? Also zum Beispiel gestern habe ich irgendwie so darüber gelesen, welche Scheiße du dann da halt einfach logischerweise auch abbekommst. Also dass zum Beispiel, Entschuldigung, dass die CDU zum Beispiel irgendwelche deine Ausstellung irgendwie boykottieren wollte.
Schließen wollten sie es ja.
Ja, genau. Oder dass irgendein Typ irgendwie deine Zeichnungen nachgezeichnet hat, um dir zu zeigen, dass du irgendwie eh nichts kannst. Oder irgendwelche Typen dir geschrieben, das heißt irgendwie mit dem Toaster in der Dusche eine Performance machen oder solche Sachen. Also jetzt mal als Example für die Menschen da draußen. Wie hält man das durch in dem Kontext davon nämlich auch?
Also die CDU, das war natürlich ein besonderer Schnitzer. Man hält es durch, indem man Beistand kriegt und keine Ahnung, die meisten Sachen habe ich ja selber schon zu mir gesagt, an Gemeinheiten, die Leute im Internet gemein sagen. Und es ist halt nach dem vierten Shitstorm, ist es halt auch so, whatever. Ich meine, diese Bros lassen sich halt auch nichts anderes einfallen. Die lassen, meistens ist es, du kannst nichts, das ist keine Kunst, du bist fett, du bist hässlich. Du musst mal gefickt werden, dich will eh keiner ficken. Und auf der Ebene bewegt sich das im Prinzip.
Yeah.
Und was die CDU da gemacht hat, ist halt einfach rechte Kulturpolitik. Das ist halt Bullshit-Scheiße, die halt eigentlich die AfD sich sonst leistet. Das war schon krass letztes Jahr, aber sie sind halt einfach lächerliche Trotteln auch. Und da hilft einem auf jeden Fall viel Beistand. Und das Durchhalten ist halt, das ist halt einfach Kunst machen an sich. Also immer, wenn ich es vergesse oder mich auch so verliere in irgendwelchen Gefühlen von Neid, Ängstlichkeit, wie geht's finanziell weiter? Es hat schon immer so, wie krass gerne ich Kunst mache. Wirklich, also Kunst machen an sich ist einfach so was Tolles. Performance machen mit Leuten. Darüber nachdenken. Wenn einem was Neues einfällt, ich mir denke so, oh mein Gott. This is fucking genius. Wenn mir eine neue Performance einfällt und mir denkst so, und das dann erzähle und dann tun wir uns so Säcke über den Kopf und dann geht die Bewegung los und dann schaden wir alles gleiche Wort und stell dir mal vor, das Publikum reagiert und dann stellst du dir das so vor und dann in dem Moment, wo die Idee kommt, kommt so, das Gefühl, dass du voll den Geistesblitz und das ist so the minute, wo du denkst so, I'm a fucking genius. Oder auch wenn so ein voll schönes Bild zu Ende geht und ich denke so, ich schicke das so an alle meine WhatsApp-Kontakte mit mir so, kann ich den Tante Monika auch schicken? Dann hat mir am Tag mir so, Schatz, Tante Monika, mein neues Bild, wie gefällt es dir? Ich denke so, oh mein Gott, das ist ein geiles Bild, oh mein Gott, das ist ein geiles Bild. Ich kann es niemals verkaufen, ich kann es niemals verkaufen. Und es ist schon so echt sehr nah an Erfüllung drin. Ich glaube auch durchhalten, nicht nur Kunst haben als komplette Fixierung. Das ist mir schon auch aufgefallen, weil ich schon mal komplett in Workaholism gestrandet bin. Ich konnte gar nichts mehr machen, außer arbeiten. Und was mit Kunst machen zu tun hat und Kunstproduktion.
Habe ich mal eigentlich irgendwas gelesen, dass du einfach voll viel mit FreundInnen arbeitest, weil du einfach so viel arbeitest, dass du einfach sonst niemanden siehst?
Das hat sich geändert, genau. Das war, ich bin dann nach Italien gegangen, 5,5 Monate auf dem Berg, weil es komplett crazy nur noch war. Ich habe dann so gedacht, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, die ein Kind hat, kann ich ja während die mit dem Kind sich beschäftigt, heimlich in meinem Kopf weiterarbeiten. War wirklich crazy. Genau, und jetzt habe ich ja einen kleinen Hund, der ist auf jeden Fall, beschäftigt der mich auch gut. Und ich kann wieder mich mit Friends treffen, zum Kaffee und abhängen und voll gerne und nicht arbeiten.
Yeah.
Und das ist auch voll wichtig, ich gehe voll gerne schwimmen und habe wieder ein Social Life und mache wieder andere Sachen. Ich kann auch wieder einen Film angucken und arbeite nicht. Weil es war wirklich komplett immer dieses Obsessed-Brennen ist auch eine Form von Kapitalismus eigentlich, oder?
Ja, also so vor allem, also ich kann das so nachvollziehen, weil ich Ich war jetzt in Indien, weil ich dort eingeladen worden bin zu einem Goethe-Institut. Und davor war ich in Sri Lanka. Mhm. Und ich bin so da gelegen und ich war dann immer so am Strand so, hey, natürlich, jetzt habe ich ja Zeit. Mhm. Jetzt kann ich ja das und
jetzt
das machen.
Jetzt kann ich arbeiten. Yeah. Weißt du, wenn ich krank bin, denke ich mir, geil, ich bin krank, wie viel ich jetzt arbeiten kann, weil eigentlich müsste ich jetzt nicht arbeiten.
Und das ist so arg. Und ich war dann immer so, ah, ja, okay, chillig, jetzt mache ich das und das noch schnell. Und mir ist aber dann in der Zeit wirklich auch, es war so eine Woche oder so, und mir ist irgendwie aufgefallen, wie viel ich nebenbei mache. Mir fällt das überhaupt gar nicht mehr auf. Ich bin dann immer so, hahaha, hihihi, hihihi, sitze jetzt im Klo, jetzt beantworte ich eine E-Mail. Es war immer so, ich check's gar nicht mehr. Mhm. Und das ist so arg, wie wenig ich mich spüre bei sowas.
Ja, dass man die ganze Zeit nur noch am Rödeln ist auch so, ja. Ja, echt, ich kann nur sagen, so, es geht schon darum, dass man, glaube ich, sein Leben in verschiedene Bereiche aufteilt, weil ich auch irgendwann dachte, wenn ich das mal erreicht habe und das und das und das, dann fühle ich mich so und so und dann passiert das und das und dann komme ich dann zur Ruhe und dann, weißt du, wenn ich mal erwachsen bin, dann. Und ich habe das Gefühl ja immer noch so, wenn ich mal groß bin, dann, dann will ich das und das. Und ich bin aber halt groß und das ist so ein Irrglauben zu denken, dass halt, wenn das und das passiert, dass dann das Leben irgendwie so losgeht oder man dann halt irgendwie erst bestimmte Sachen erreichen will und man erst auf dessen das hinarbeiten will oder erst dessen das Projekt hinter sich bringen muss, because it's never gonna happen. Also gerade so ein selbstständiges Kreativding wird es nicht passieren, dass wenn man nur bis dahin genug schwitzt und sich genug abarbeitet, das passiert halt nicht. Ich meine, so Projektphasen von so 2-3 Wochen geht schon mal, aber das ist halt so ein Dauerding gewesen, Dauerstress. Und das passiert nicht, dass das dann plötzlich sich das so auflöst und man so chillig ein Bild im Jahr malt, das wird verkauft und das kann man machen, was man will. So. Das passiert halt nicht.
Vorher, als wir geraucht haben, hast du auch übers Schreiben kurz geredet. Mhm. Das hatte ich so gar nicht am Schirm, ehrlich gesagt. Aber ich wusste schon, dass du auch bei so Büchern mitveröffentlicht hast.
Ja, genau.
Sagt man das so?
Ja.
Was hat so Schreiben für dich? Welchen Stellenwert hat das für dich?
Ja, eigentlich sehr wichtigen, aber einen sehr schwierigen, weil ich halt davor alles andere mache, was ich besser kann, wo ich nicht so viel denken muss.
Weil du so prokrastinierst?
Ja, ich prokrastiniere halt dann mit Malen und Performance machen. Beim Schreiben müsste ich mich halt hinsetzen. Ich muss wegfahren zum Schreiben, damit ich nur das mache. Also da kann ich echt nichts Ablenkendes haben. Am besten eine karge Kammer und auch kein Internet.
Ja.
Gar keine Ablenkung, weil ich schaffe ich sonst nicht, das einzusortieren sozusagen. Aber gleichzeitig finde ich es total faszinierend, weil du halt kein Medium hast, mit dem du maskieren kannst. Du hast wirklich nur die Worte. Das ist halt voll die Herausforderung. Eigentlich finde ich es voll die Qual. Also eigentlich ist es schrecklich. Aber wenn ich dann mal...
Ich finde es auch ehrlich gesagt so ein bisschen scheiße immer. Aber dann finde ich es irgendwie wieder so geil. Und
wenn dann die Finger plötzlich das von selber machen, ich mir so, das ist Magic, das habe ich doch nicht selber geschrieben. Das machen dann plötzlich die Finger so.
Ja, das denke ich mir auch oft.
Das
so.
Ist voll geil.
Jetzt, wo ich halt so einen längeren Text irgendwie schreibe, oft wirklich mache, was mir so hilft, ist, dass ich manchmal mich hinsetze, meine Augen zumache und einfach schreibe. Ich sehe ja dann nicht, ob ich mich verschrieben habe oder ich sehe nicht, dass jetzt irgendwas da steht, sondern ich setze mich einfach hin und mache die Augen zu und bin einfach dann so in der Situation, die ich jetzt gerade schreiben will. Und das hilft mir so voll, mich komplett von diesem, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht oder mich so weg, ich bin mich immer komplett weg. Also ich glaube, wenn ich jetzt da sitzen würde und schreiben würde, ich würde gar nichts checken von allen anderen, weil ich einfach dann so weg bin. Und das ist so, ich finde, das ist so ein State von Schreiben, den ich so geil finde.
Augen zu.
Ja, ja.
Ich glaube, man müsste mich auch noch am Stuhl festbinden, weil ich echt so dann nicht mehr ruhig sitzen kann. Mir enorm schwer gerade. Ich habe enorme Schwierigkeiten gerade mit überhaupt ruhig sitzen, 30 Sekunden.
Ja, ja, ja. Was ich halt auch mache, was dieses Ruhigsitzen dann manchmal mir hilft, ist, dass ich dann aufstehe und die Texte so ganz laut lese. Mhm. Mitakte.
Mhm.
Was einfach geil ist. Irgendwie. Und ich habe das auch manchmal, dass ich mir dann so denke, habe ich das jetzt geschrieben?
Wirklich?
So, manchmal, wenn ich so dann was lese, was dann schon länger irgendwie liegt, dann denke ich mir so, das hast du doch nicht geschrieben. Dann habe ich meinen Genie-Moment. Ich so denke, das ist einfach zu gut.
Ist geil.
Ja, schon, oder?
Ja, ich glaube, sowas kickt einen schon. Und ich glaube, es sind letztendlich die Momente, die mich durchhalten lassen. Aber ich habe das Gefühl, es zerrt schon einfach so krass in einem. Ich glaube, es ist aber die Selbstständigkeit. Ich weiß nicht, ob es mir nicht genauso ging, wenn ich irgendwie Apfelsaft machen würde oder so selbstständig. Also halt dieses, sich so... Kreative ist ja dann vielleicht was Geiles, aber ich finde, ich muss so Wochen blocken, wo ich halt dann male oder halt mir was überlege. Ich habe wirklich so, okay, jetzt 2 Stunden Brainstorming für die Fotos. Es ist nicht mehr so, ich lasse so Ideen auf mich zukommen, sondern ich setze mich so, muss halt diese Aufstellung machen und ich weiß, in welchen Wochen ich sie produzieren muss. Mhm. Das ist halt so viel einfach irgendwann, dass ich koordinieren muss. Und dann, wenn ich nicht schon Ideen habe, und da ist jetzt halt, wird jetzt halt viel über den Titel quasi ist das entstanden, bei der anderen Show auch tatsächlich, ich muss halt das eintüten, wann ich mir das überlege.
Aber hast du dann manchmal so den Moment, wo du dir dann so denkst, so 2 Stunden brainstormen und dann danach kommt was? Denkst du, das ist echt viel geil, weil das habe ich ganz oft.
Ja, voll, das kann auch sein. Ich lasse mir schon genug Pufferzeitraum, dass dann noch was nachkommen kann oder so. Yeah. Also es ist nicht so, dass ich dann weiß, ich habe jetzt 2 Stunden brainstormen, dann muss ich es umsetzen direkt. Sondern es ist schon so, da denkst du nach und dann kocht es schon so weiter irgendwie. Yeah. Aber dass ich mal so den Initialmoment habe von, da muss jetzt mal was losgehen so. Aber am geilsten ist es tatsächlich so, wenn ich mit zum Beispiel meiner Freundin Julie einfach mich hinsetze und wir fangen an, über ein Ausstellungskonzept zu reden oder wir zoomen und dann tun wir so Bullshit hin und her. Aber es gibt auch echt geile Reels, die so funny sind, wo du so geilen Scheiß rausziehen kannst und so. Das Internet ist schon auch ganz, ganz
Internet
toll.
Das ist schon auch geil.
Das Internet ist ganz großartig, ja.
Danke, dass du da warst.
Ja, es war sehr schön hier.
Ich habe es sehr genossen.
Ich auch,
mit dir.
Ich auch. Nächstes Mal brauchen wir noch Iced Coffee.
Iced Matcha Latte zu spät, kennst du das?
Ist das
ich hasse Iced Matcha Latte, ich finde es so scheiße.
Ja, scheiße.
Hast du das schon mal getrunken?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Matcha Latte, genau.
Matcha Latte habe ich schon mal getrunken, aber ich lieber trinke ich Kaffee. Kaffee.
Ich finde, das schmeckt wie Gras, ich finde es so scheiße. Ich habe gestern ein Video gesehen, das fand ich so lustig, dass eine gesagt hat, so, ob das nicht eine internationale Verschwörung ist, dass alle sagen, Matcha Latte schmeckt gut.
Weil alle wollen, dass man Gras säuft?
Ja.
Klingt logisch. Klingt logisch.
Ich glaube, das ist logisch. Der Danke, Gras, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke
glaub,
für die Einladung.
Ich glaube, wir gehen jetzt eine rauchen.
Ja, das machen wir.
Ja. Tschüss.
Tschüssi.
Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Kern und Matthias Pöhlmann. Jingle und Audio Pre-Production Sophie Lindinger. Cover und Video Pre-Production Maria Viola Kaufmann. Picasso.